Es ist Zeit für Wild umstritten. Ich freue mich sehr, dass ich Sie bei uns begrüßen darf. Wir sprechen heute über folgende Themen: den Terroranschlag von Moskau und die möglichen Konsequenzen. Dann sprechen wir über Österreich, das scheinbar immer gefährlicher werden dürfte. Zumindest legt das die aktuelle Kriminalitätsstatistik nahe. Und wir sprechen über die Festspielstadt Salzburg, die nun doch nicht von den Kommunisten übernommen worden ist. Das alles besprechen wir mit Katharina Mittelstädt. Sie sind Journalistin und leitende Redakteurin Innenpolitik beim Standard. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Abend.
Mit Eva Glawischnik, ehemalige Grüner-Chefin. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Und heute zum ersten Mal bei uns Herbert Scheibner. Sie sind ehemaliger FPÖ-Verteidigungsminister und aktuell Vizepräsident der Österreichischen Gesellschaft für Außenpolitik und die Vereinten Nationen. Schön, dass Sie da sind, Herr Scheibner.
Guten Abend.
Unser erstes Thema: nach dem Terroranschlag in Moskau mit mindestens 137 Toten will Russland sein Behördenversagen offensichtlich kaschieren. Einmal mit Härte, mit besonderer Härte den Terrorverdächtigen gegenüber und, Herr Scheibner, vor allem aber auch mit der Behauptung, da gäbe es Spuren, die auch in die Ukraine führen könnten.
Ja, es ist klar, dass so eine Rhetorik kommt. Auf der anderen Seite habe ich schon gehört, den ganzen Terroranschlag hätte Putin nur inszeniert, um noch härter gegen seine Gegner vorgehen zu können. Tatsache ist, dass es ein furchtbarer Terroranschlag gewesen ist von einer islamistischen Gruppe, die immer stärker zu werden scheint, die auch Anschläge in Europa und auch hier in Österreich geplant hat. Und das hat für uns relevant zu sein, denn ich sehe da immer wieder eine gewisse Gelassenheit in einer Zeit, wo nichts passiert, vermeintlich nichts passiert, und dann ereignet sich wieder etwas, dann ist die Hysterie groß momentan. Es werden irgendwelche Maßnahmen vorgeschlagen, die dann vielleicht auch nicht umgesetzt werden. Ich glaube, es ist wichtig, dass einem klar wird, dass diese Bedrohung durch den international agierenden Terrorismus, sehr vielfältig, von rechtsextrem, linksextrem bis zu islamistisch, eine wirkliche Gefahr für unsere Gesellschaft darstellt, auch für Europa, und dass wir dieser hybriden Art der Gefährdung auch mit hybriden Methoden begegnen müssen, und zwar immer, auch dann, wenn augenscheinlich keine akute Gefahr besteht.
Bleiben wir dabei. Eva Glawischnik, kann man das vielleicht wirklich auf die leichte Schulter genommen, weil die letzten Jahre war das eigentlich kaum präsent, der islamistische Terror, und waren wir da womöglich zu optimistisch die letzten Jahre?
Ich denke, man verdrängt es sehr gern, weil es einfach eine furchtbare Wahrheit ist, dass unsere liberale, offene Gesellschaft sich gegen das sehr, sehr, sehr schwer schützen kann. Mhm. Also wie das begonnen hat, 2015, 2016, das erste Mal in Europa, also in Frankreich mit dem Bataclan, wenn wir uns erinnern, also Charlie diese grauen Charlie Hebdo, Nizza einfach in die Menge hineinzufahren mit einem Laster, das kann man so schwer verhindern. Und natürlich verdrängt man das dann sehr gerne. Aber wir müssen uns dem stellen. Also ich stimme dem voll zu, dass wir in dieser Hinsicht auch wirklich sehr wachsam sein müssen. Obwohl, was man da wirklich tun kann, außer die Überwachung von sogenannten Gefährdern zu intensivieren, weiß ich nicht. Also man ist in dem Sinn auch ein bisschen ausgeliefert als freie Gesellschaft.
Weil Sie sagen verdrängen, ich weiß nicht, ob das verdrängen ist, aber Frau Mittelstädt, am 7. März haben die USA bereits vor einem Terroranschlag in Moskau gewarnt. Man hat dann US-Staatsbürgerinnen und Bürger aufgerufen, etwa Konzerte zu meiden. Diese Warnungen hat man offensichtlich ignoriert, und jetzt kommt es: erst 3 Tage vor dem schrecklichen Anschlag am Freitag hat Wladimir Putin noch gesagt, all dies ähnelt einer unverhohlenen Erpressung und der Absicht, unsere Gesellschaft einzuschüchtern und zu destabilisieren. Das heißt, Wladimir Putin hat das nicht ernst genommen.
Offensichtlich, ja. Also das ist ganz offenkundig, dass er das nicht ernst genommen hat. Und es ist jetzt natürlich die große Frage, inwiefern ihm das im Inland auf den Kopf fällt, dass er diese Warnungen nicht ernst genommen hat. Weil ich meine, das Drama ist ja wirklich, man findet ja kaum Worte dafür.
Wir sehen jetzt auch Bilder, also da brennt ja diese komplette Halle. Es soll eine Stunde gedauert haben, bis die Antiterror-Einheiten überhaupt erst vor Ort waren. Eine Stunde, so eine Ewigkeit.
Ja, absolut. Und das ist natürlich jetzt die große Frage, wie das in Russland aufgenommen werden wird.
Herr Scheibner, haben Sie da eine Idee, wie das aufgenommen werden kann? Weil im Grunde überlegt der Westen seit 2 Jahren, wie kann man diesen Wladimir Putin auch ein bisschen ins Wanken bringen? Es kommen ja offensichtlich 4 Tadschiken und schaffen das womöglich. Oder ist das nur eine fromme Hoffnung des Westens und Putin hat das im Land immer unter Kontrolle?
Ich glaube, also was die Vorhersehbarkeit von solchen Ereignissen anlangt, die Amerikaner haben 9/11 auch nicht vorhergesehen, obwohl es Hinweise gegeben hat. Die Israelis behaupten zumindest, sie haben nichts gewusst vom 7. Oktober. Mhm. Ich war zwar kurz vorher bei einer, ich führe auch ein europäisches Institut zur Terrorismusbekämpfung. Wir waren bei einer Konferenz in Herzliya in Israel und dort hat der Mossad gesagt, wir wissen, es kommt etwas, wir wissen nicht wo und wie und wann. Das heißt, es gab Hinweise, aber es gibt halt viele Hinweise und dem kann man nicht zu 100% allem nachgehen. Man muss es halt bestmöglich versuchen. Und ich erinnere daran, und gerade dieser IS-Ableger, der jetzt auch diesen Anschlag gemacht hat, hatte die Verantwortung etwa auch für diesen versuchten Anschlag in Wien auf die Bright Parade übernommen. Und wenn ich mir da anschaue, wie man sehr lax auf so verhinderte Anschläge reagiert, so, klar, diese haben nicht stattgefunden, deshalb ist das große Ereignis nicht erkennbar, aber die vermeintlichen Täter sind sehr bald wieder freigelassen worden. Und das sind schon so Dinge, wo wir nachdenken müssen, ob das der richtige Weg ist. Die Gefährder alle zu bewachen, wird leider auch nicht funktionieren, wenn man das Personal nicht hat. Präventive Maßnahmen sind in einem westlichen Rechtsstaat schwierig zu unternehmen. Also jemanden auf Verdacht hin, er könnte etwas unternehmen, sofort irgendwie in Haft zu nehmen. Aber irgendwo müssen wir die Grenzen des liberalen Rechtsstaates schon ein bisschen adaptieren, weil es letztlich darum geht, dass wir nicht dieses Restrisiko übernehmen können, Opfer eines Anschlages zu werden, nur deshalb, weil man die vermeintlichen Straftäter gut behandeln muss.
Mhm. Aber es war ja tatsächlich so, Frau Klawischnek, nach dem mutmaßlichen Anschlag auf die Pride Parade oder diesen Plänen, hat man ja eigentlich noch gewitzelt und die DSN, der Staatsschutz, wird sich das mehr oder weniger ausgedacht haben, weil es war ja keine echte Gefahr, das war damals das Thema.
Das stimmt, ja, aber ich stimme dem zu, also man darf das keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen.
Aber tun wir das?
Also ich denke, dass wir jedenfalls nach 2015, 2016 auch gewisse rechtliche Debatten hatten, Vorratsdatenspeicherung. Also es ist auch im Überwachungsstaat schon was weitergegangen, obwohl wir da auch noch was zu tun haben. Aber mir ist jetzt im Moment auch wirklich mehr Sicherheit tausendmal lieber, als es passiert etwas. Also ich teile das auch, dass man beim liberalen Rechtsstaat auch die Grenzen auch wirklich ausloten muss. Mhm. Weil ich möchte mir nicht vorstellen, wir haben in Österreich so einen Vorfall, also bei im Praterstadion oder sowas, also eine nationale Tragödie. Ich finde es auch sehr schön, wie dass der Westen auf diese Tragödie in Russland auch in dem Sinn angemessen auch reagiert hat und in keiner Weise feindselig oder abwertend, sondern das auch wirklich als das bezeichnet hat, was es ist, nämlich eine grausame, blutige Tragödie.
Frau Mittelstädt, wo sind Sie da? Ist der liberale Rechtsstaat da womöglich an einer Grenze angekommen, wenn wir das ein bisschen belächeln, weil eben, wie der Herr Scheibner sagt, kein Anschlag auf die Pride Parade dann zum Glück stattgefunden hat. Und wir nehmen das gar nicht ernst und eigentlich sind wir ein bisschen verdächtig den Sicherheitsbehörden gegenüber und naja, die werden sich da was ausgedacht haben.
Mhm. Ja, also natürlich, also ich teile die Analyse. Natürlich ist das eine unglaubliche Herausforderung für den liberalen Rechtsstaat und wir sehen das ja jetzt auch schon seit Wochen und Monaten. Also wir haben ja auch schon voriges Jahr, also seit dem 7. Oktober eigentlich, also seit dem Überfall der Hamas auf Israel, haben wir das ja gesehen, dass es eine neue Gefährdungslage gibt. Die wurde ja auch schon hochgesetzt, schon vergangenes Jahr. Wir haben das jetzt schon zu Weihnachten erlebt und es gibt einfach, das hört man aus Sicherheitskreisen, um die 50, 60 Hochrisikogefährdern, von denen die Sicherheitsbehörden ja auch weiß, davon sitzt ungefähr die Hälfte in Haft, die andere Hälfte nicht. Und, aber die eben, wie auch schon gesagt wurde, flächendeckend ständig zu überwachen, ist kaum möglich. Also,
aber vielleicht brauchen wir da mal diesen Bundestrojaner, weil da dürfen ja die Sicherheitsbehörden in Österreich noch immer nicht die elektronische Kommunikation, dort kommunizieren Terroristen in erster Linie, ja gar nicht überwachen. Bräuchte es dann den Bundestrojaner?
Naja, das haben zumindest die Grünen doch immer wieder sehr gute Argumente dagegen. Ich glaube, natürlich ist es irgendwie nachvollziehbar, dass es neue Instrumente braucht, um WhatsApp-Nachrichten etc., also die neuen Kommunikationskanäle. Also natürlich ist es nachvollziehbar, dass es nicht ganz einleuchtet, warum man irgendwie ein Telefon überwachen kann, aber einen WhatsApp-Kanal oder einen Telegram-Kanal nicht. Aber über die genaue Ausgestaltung bin ich auch froh, wenn viel diskutiert wird, weil natürlich soll auch nicht irgendwie plötzlich eine flächendeckende oder eine übergreifende Überwachung einsetzen.
Also Ressourcen gibt es auch gar nicht. Ja. Also ich bin eigentlich eine Befürworterin des Bundestrojaners, also, aber dementsprechend auch wirklich angepasst. Also was, also dass es auch nicht überschießend ist. Das ist sicher mit Sicherheit möglich. Ich habe mich nur immer gefragt, was bei uns in Österreich wirklich bedeutet, wenn wir Gefährdungsstufe 2 oder 3 haben, also mit den Ressourcen. Oder vielleicht wissen Sie da mehr. Also viel ist mir da nicht aufgefallen jetzt in Wien, also dass man sich da irgendwie sicherer fühlt. Oder, also das wurde zwar großmedial verkündet, aber was tatsächlich da dann passiert, haben wir auch schon mal diskutiert. Was ist das eigentlich?
Aber Herr Scheibner, wir haben die Situation, das war, glaube ich, der Fall bei dem verhinderten Anschlag auf die Pride Parade, dass man dann immer hört, man hat Warnungen bekommen von ausländischen Geheimdiensten, der deutsche BND wird da immer genannt. Das ist vielleicht positiv oder auch peinlich, weil die eigenen Behörden das vielleicht gar nicht können.
Na, grundsätzlich nicht, ist nicht peinlich, sondern positiv. Okay. Und ich erinnere daran, dass es in Österreich noch vor einigen Jahren eine Diskussion gegeben hat, ob man das überhaupt soll, mit ausländischen Nachrichtendiensten zusammenzuarbeiten. Mhm. Weil da muss man natürlich auch eigene Informationen mit diesen Diensten teilen. Aber das ist notwendig. Das ist ganz einfach wirklich notwendig, weil hier jeder seine Informationen bekommt und die müssen zusammen, die müssen geteilt werden. Das ist überhaupt keine Frage. Und andere Nachrichtendienste haben andere Möglichkeiten. Wir haben andere Schwerpunkte. Wir sind ja zum Beispiel ganz gut in Südosteuropa in diesen Bereichen und das können wir mitteilen anderen Diensten. Andere sind eben genau in dieser Islamistenszene sehr gut. Also das halte ich grundsätzlich für positiv. Trotzdem muss natürlich in einer engen Kooperation mit den Nachrichtendiensten und den Sicherheitsbehörden immer wieder geschaut werden, dass wir selbst nicht abgehängt werden, technisch und auch von den rechtlichen Möglichkeiten. Denn die Verbrecher, die Terroristen sind immer voran. Ja, die schauen, sie sehen natürlich immer, aha, die Behörden können das und das. Was können wir tun, um da noch voran zu sein? Zum Beispiel Spieleplattformen. Also ich hätte mir das nie gedacht, dass man über Spieleplattformen terroristisch kommunizieren kann. Man kann es und man tut es auch. Und da muss man immer wieder versuchen, dieses Gap aufzuholen. Natürlich in einem rechtlichen Rahmen, aber ohne jetzt irgendwelche ideologischen Scheuklappen. Mhm.
Was wäre eine solche ideologische Scheuklappe?
Naja, dass man im Grundsatz sagt, Sicherheitsbehörden, das ist gefährlich, die könnten jetzt irgendwie in irgendwelche privaten Rechte eingreifen und ausspionieren. Das mag sein, aber dafür gibt es ja dann auch eine Missbrauchskontrolle. Die kann jetzt parlamentarisch sein, die kann durch irgendwelche unabhängigen Behörden sein. Das ist ja alles möglich. Problem ist, dass das alles sehr lange dauert, gerade bei uns, diese Debatten. Und wenn man sich dann zu etwas entschlossen hat, sind die Rechtsbrecher ja schon wieder um zwei Stufen voran. Ja, also vielleicht sollte man da ein bisschen mehr Dynamik aufgrund der Notwendigkeit und der Wichtigkeit dieser Angelegenheit an den Tag legen.
Herr Scheibner, Sie haben schon angesprochen, für diesen schrecklichen Terroranschlag in Moskau soll eine Splittergruppe des IS, die Gruppe ISK oder ISPK auch genannt, verantwortlich sein. Und das ist eigentlich schockierend, das soll die gleiche Gruppe sein, die ja Ende letzten Jahres noch Terroranschläge auf Madrid, Köln bzw. Wien geplant haben soll. Viele von uns, wir haben es auch eingeblendet, erinnern sich an schwer bewaffnete Polizeibeamte vor dem Stephansdom. Wenn man es ernst nimmt, Frau Glawischnik, dann wäre für Christinnen und Christen jetzt Ostern das eigentlich höchste christliche Fest. Da steht jetzt optimal, also direkt vor der Tür.
Ja, ja.
Müssen wir da jetzt Angst haben, denken Sie?
Also man soll sich auch nicht einschüchtern lassen, aber man muss sich dem schon stellen, also dass wir einfach als offene Gesellschaft nie 100% geschützt sein können. Wenn wir uns frei bewegen wollen, also wenn wir Gottesdienste besuchen wollen, wenn man Versammlungen machen möchte, wenn man auf Demos gehen möchte, es sind überall Menschen, die in dem Sinn nicht 100% geschützt werden können. Das ist einfach so. Ja. Aber man darf sich auch nicht einschüchtern lassen. Also wir haben damals 2015, 2016 schon auch gesagt, also wir stehen zueinander und der Terrorismus darf nicht gewinnen in dem Sinn, dass wir uns so zu Tode fürchten, dass wir von Vorratsdatenspeicherung die Bevölkerung flächendeckend überwachen und dann die Nadel im Heuhaufen erst recht nicht finden. Also das ist schon noch eine Debatte, die man führen muss.
Wo stehen Sie da, Frau Mittelstädt? Würden Sie sich fürchten jetzt vor Ostern?
Nein, fürchten, glaube ich, ist bestimmt sicher nicht der richtige Ratgeber. Man muss ja auch dazu sagen, das konkrete Risiko, dass man tatsächlich in einen Anschlag hineingerät, ist minimal gering. Ja? Also auch während natürlich das Sicherheitsrisiko an sich gegeben ist und auch von den Behörden ja so formuliert wird, es zwar irgendwie keine konkreten Anschlagspläne bekannt sind, aber es ein abstraktes hohes Risiko gibt, ist jetzt für den Einzelnen die Gefahr doch trotzdem gering. Und ich glaube, das muss man sich dann weiterhin vor Augen halten. Und ja, also ich glaube, fürchten muss man sich nicht, aber wie eh schon angesprochen wurde, natürlich ist es ein großes Thema und ich meine eben, wie auch schon erklärt wurde jetzt von eigentlich allen Seiten und ich gebe da auch völlig recht, es ist nicht einfach da tatsächlich Antworten zu finden. Und deswegen glaube ich, ist es auch etwas, über das einfach weiterhin auch viel diskutiert werden muss und verschiedene Zugänge diskutiert und ausgetestet werden müssen.
Also ich muss eines ehrlich zugeben, also Silvester war ich froh, also dass meine beiden Söhne dann nicht auf den Silvesterfahrt gegangen sind, sondern auf eine private Party gegangen sind. Also da habe ich auch ein mulmiges Gefühl gehabt, obwohl die Innenstadt auch abgeschirmt war, in dem Sinn, dass auch kontrolliert worden ist beim Eingang hinein und so weiter. Ja, aber in Russland haben offensichtlich die Metalldetektoren, die es in diesem Gebäude gegeben hat, wurden die auch nicht verwendet. Ja? Also die konnten ungehindert mit diesen Waffen in diesen Saal hinein. Ja.
Herr Scheimer, wie steht es da bei Ihnen zum Thema jetzt Ostern und Angst, Nicht-Angst?
Nein, man darf keine, also das ist natürlich eine subjektive Angelegenheit, man soll keine Angst haben, weil das ist vollkommen richtig, die konkrete Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Anschlages zu werden, ist ja Gott sei Dank sehr gering. Und das ist ja genau auch das Ziel dieser Terroristen, das ist ja dem Terrorismus immanent. Das Ziel ist nicht die konkrete Tat, sondern durch diese Tat Angst zu erzeugen. Und diesen Gefallen darf man diesen terroristischen Gruppen nicht machen. Wir werden selbstverständlich nicht von unseren Bräuchen und von unseren Gegebenheiten Abstand nehmen, sondern ganz im Gegenteil zeigen, dass man hier nicht zurückweicht. Auf der anderen Seite muss man natürlich vom Staat, von den Sicherheitsbehörden verlangen, dass sie bestmöglichen Schutz geben und nicht nur Alibi-Aktionen. Manchmal hat man so das Gefühl, wenn gerade wieder was passiert, dann stehen für 2-3 Tage plötzlich die Polizisten überall und dann nimmt es wieder ab. Also diese potenzielle Bedrohung, die ist permanent gegeben und deshalb brauchen wir auch permanent den größtmöglichen Schutz. Und es ist natürlich auch notwendig, dass man vielleicht aus den Ursachen für den Terrorismus lernt und auch dem Terrorismus die Wurzeln, soweit es geht, entzieht. Denn gerade diese Splittertruppe des IS ist ja stark geworden durch das Desaster, das der Westen in Afghanistan erlebt hat, wo der IS insgesamt war am Boden, ja, nachdem sie im Irak und in Syrien praktisch verloren haben. Aber die Taliban, obwohl sie verfeindet sind mit dem IS, aber haben gezeigt, dass man dem Westen die Stirn bieten kann und dass man gewinnen kann oder Terrain wieder zurückerobern kann. Und das ist natürlich eine Motivation für die verschiedensten terroristischen Gruppen. Wir sehen das jetzt auch mit Gaza. Das ist jetzt das aktuelle Problem, der terroristische Anschlag. Aber das Problem ist seit vielen Jahrzehnten ungelöst, die Situation auch des palästinensischen Volkes. Warum ist die Hamas, diese Terrororganisation, so stark geworden in dem Gebiet? Und da müssen wir, und ich sage hybrid, Methoden zur Bekämpfung auch des Terrorismus, da müssen wir noch einiges dazu lernen, dass wir auch versuchen, die Ursachen für den Terrorismus zu bekämpfen, auch die Auswirkungen, auch dann die konkreten Handlungen, aber nicht auf diese Ursachen vergessen.
Aber was wäre jetzt so eine Ursache, um es mal ganz konkret zu machen und wie könnte man die dann auch beheben?
Also ich habe schon gesagt, Afghanistan ein Desaster. Ja, 20 Jahre, ich war selbst zweimal in Kabul und habe diese Hoffnung gesehen vor 20 Jahren auch der Bevölkerung. Mhm. Wir haben dort einige Initiativen gesetzt, einen Kindergarten eingerichtet. Wenn man das gesehen hat, diese Frauen, die diese Kraft gehabt haben, wieder neu anzufangen. Und der Westen hat in Wahrheit 20 Jahre dort sehr viel in Waffen und in die Sicherheit der eigenen Bereiche investiert, aber viel zu wenig in den Aufbau ziviler Strukturen. Und wenn man sich das jetzt ansieht, die Taliban gewinnen, warum auch immer, ja, das ist wieder so ein eigenes Thema. Und innerhalb weniger Wochen ist all das, was aufgebaut hätte werden können, weg.
Ja, aber ein Beispiel ist das nur. Diese Splittergruppe ISPK soll ja dann Frauenschulen ganz gezielt angegriffen haben, auch Moscheen angegriffen haben. Nur wie könnte man das jetzt beenden? Oder was könnte jetzt Österreich tun, weil die Situation in Afghanistan so schlimm
ist? Jetzt kann man dort gar nichts tun, aber das ist ein Beispiel, wo man Dinge verhindern hätte können. Die ganze Situation im Nahen Osten, diese Einflussnahme vom Irak beginnend, über Syrien, über Libyen, wo man interveniert hat, ohne einen Plan B zu haben, was passiert, wenn man die Diktatoren dort absetzt, was passiert danach? Mhm. Und in dieses Vakuum sind radikale extremistische Kräfte hineingekommen. Und man ist auch jetzt nicht bereit, Lösungen zu versuchen. Die Hamas hat eine Wahl gewonnen, die dort vom Westen gefordert worden ist, weil man ein demokratisches System überstülpen wollte, wo aber die Gesellschaft nicht bereit war dazu. Dann hat die Hamas gewonnen und dann sind die Probleme so eskaliert, wie wir sie jetzt haben. Seit damals sind keine Wahlen mehr dort abgehalten worden. Also das sind Dinge, die wir lernen sollten, dass wir nicht glauben, alles besser zu wissen und unser System in die ganze Welt exportieren, ohne zu überlegen, was das für die Menschen bedeuten könnte.
Gehen Sie damit, also dass man eigentlich nicht, weil die Demokratie und ich glaube, wir sind uns hier am Tisch einig, mit Abstand das beste Regierungssystem ist, aber dass es nicht für alle Menschen das Beste womöglich ist.
Es müssen die Voraussetzungen gegeben sein.
Dass man da nicht tatsächlich nach draußen geht und jetzt exportieren wir Demokratie, juhu, und dann bekommt man Terror zurück?
Na, ich glaube, dass trotzdem diese genannten Staaten, dass da ja auch Stellvertreterkriege stattgefunden haben, ob das jetzt Afghanistan war und natürlich diese Republiken am Bauch der Sowjetunion, Usbekistan, Tadschikistan, also die sind bei weitem noch nicht so, dass sie in eine liberale Demokratie überführt werden können, auch kulturell. Also ich glaube, da braucht man, so wie in Afghanistan, lange Zeit für den Aufbau von zivilen Strukturen und es hat dort wirklich funktioniert. Also ich habe das auch, diese Frauenbewegung dort mitverfolgt. Also das war bei eindruckend und mit einem Schlag zunichte gemacht. Ja. Ich bin trotzdem überzeugt, es gibt kein besseres Modell als eine liberale Demokratie mit Grundfreiheiten, mit alles, was du als Individuum eigentlich brauchst, um dich entwickeln zu können. Aber man muss das sehr behutsam sozusagen intervenieren und die Interessen in diesen Ländern waren eigentlich grundsätzlich auch oft andere.
Ja, aber vielleicht gibt es halt auch Menschen, die wollen nicht ein Individuum sein, sondern Teil einer mächtigen Gruppe. Das ist halt vielleicht ein Learning für Europa auch. Abschließend, Frau Mittelstädt, Frankreich hat von heute auf morgen, und zwar im Wortsinne, die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen, hat dann sogar Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland zur Hilfe geholt. Wie werden wir nicht Frankreich, beziehungsweise können wir hoffen, dass da zu Ostern nichts passiert? Ich weiß, das ist jetzt Glaskugel lesen, aber...
Ja, naja, also ich glaube, die Gefährdungslage ist einfach da. Die ist natürlich auch in Österreich da. Also wir haben im Standard auch schon eben Ende vergangenen Jahres mehrfach darüber berichtet, dass es diese Gefährdungslage grundsätzlich gibt. Und natürlich gerade an Feiertagen, wir haben das ja auch zu Weihnachten erlebt, das wurde auch schon angesprochen, wenn dann der Stephansdom eben nochmal stärker bewacht werden musste. Und das, natürlich ist da Ostern auch ein Punkt, wo ein mögliches Ziel. Und ja, aber ich meine, ich gehe davon aus, das hat, glaube ich, heute der Innenminister auch schon gesagt, dass zu eben an gewissen neuralgischen Punkten auch natürlich dann dementsprechend die Einsatzkräfte verstärkt präsent sein werden.
Na gut, Frankreich hat natürlich sehr schmerzhafte Erinnerungen, also mit Bataclan, absolut, mit Nizza. Ja. Und natürlich hat Frankreich auch in dem Sinn ein noch hauseigenes Problem, weil dort ja auch viele junge Menschen mit Wurzeln aus dem arabischen Raum, auch mittlerweile auch französische Staatsbürger in diesen Arrondissements, wo einfach wenig Lebensperspektive ist, auch radikalisiert werden können und angeworben können für solche Gruppen.
Ja. Gleichzeitig gerade das letzten September gewesen, dass ein junger Mann an den Hauptbahnhof gegangen ist und ja tatsächlich auch einen Anschlag geplant hatte und schlussendlich ja dann eigentlich nur mehr in letzter Sekunde davon...
Sie meinen in Wien?
In Wien, ja im Wiener Hauptbahnhof, genau. Eben. Also es gibt natürlich irgendwie laufend Fälle, wo etwas theoretisch passieren kann. Ja.
Gut, dann schließen wir dieses schwierige Thema fürs Erste und schauen zu unserem Nächsten. Die Kronenzeitung titelt heute unter anderem: Wir sind keine Insel der Seligen mehr und das Leben wird rauer. Gemeint ganz konkret, die aktuelle Kriminalitätsstatistik, die ist heute präsentiert worden. Exakt 520.010 Anzeigen sind im letzten Jahr erstattet worden. Frau Klawischnik, die Kronenzeitung rechnet dann mal schnell durch 365. Das macht 1.447 Anzeigen pro Tag. Fühlen Sie sich sicher im Land?
Ja.
Ja, doch, trotzdem. Gut.
Ja, absolut. Ja, das ist keine Frage. Also Österreich ist ein sicheres Land. Und natürlich Kriminalitätsstatistik hin oder her, das ist jedes Jahr ein Diskussionspunkt. Und man muss das natürlich schon auch ernst nehmen. Man muss überlegen, ob die Polizei mit den richtigen Methoden ausgestattet ist, ob sie genug Ressourcen haben. Weil mir ist eine gut funktionierende Kretzelpolizei wirklich auch wichtig. Also ich möchte auch in dunklen Gassen in Wien spazieren gehen können, auch am Abend. Und wir haben also wirklich diese schrecklichen Vorfälle in Favoriten ja alle jetzt irgendwie beobachtet und miterlebt. Also ob die Polizei wirklich ausreichend ausgestattet ist, mag ich jetzt nicht beurteilen, aber ich würde es jedenfalls befürworten, wenn sie mehr brauchen, dann sollen sie auch mehr bekommen. Ich bin auch explizit für dieses Verbot von Stich- und Hiebwaffen, also von Macheten im öffentlichen Raum. Mir ist das vollkommen unbegreiflich, warum man lange Messer einstecken haben muss, wenn man am Abend ins Kabarett oder wo auch immer hingeht. Und ich sehe das als zusätzliche Möglichkeit für die Polizei, auch an wirklichen Hotspots, zu perlustrieren und vorbeugend, präventiv auch schon einzuschreiten und denen die Messer abzunehmen, die vielleicht was vorhaben.
Aber weil Sie Räume am Platz auch angesprochen haben, Frau Mittelstädt, dort waren Sie ja. Und wie ist es dort? Ich glaube, dort gibt es ja wohl dann Gassen, wo man am Abend besser nicht mehr unterwegs sein möchte.
Ja, also genau, ich war vergangene Woche einen ganzen Tag lang eigentlich bis zum späteren Abend am Räumernplatz und wollte mir das anschauen, was jetzt tatsächlich irgendwie dieser Hotspot ist. Und man muss sagen, ich war eigentlich überrascht und es war relativ erschreckend, das erzählen einem dort wirklich viele Anrainer oder vor allem Frauen, Anrainerinnen, dass sie Angst haben und dass sie nach 19 Uhr, nach 20 Uhr am Räumernplatz nicht mehr alleine ankommen wollen mit der U-Bahn und dann nach Hause gehen und im Fall dann irgendwie eher sogar, wenn sie irgendwie den Bus verpassen, noch schnell das Taxi nehmen, weil zu Fuß gehen wirklich für viele offenbar ein Problem ist inzwischen. Und das ist natürlich erschreckend und soll so nicht sein. Und das hat dann auch mit einer Statistik, finde ich, eigentlich an sich wenig zu tun, weil da geht es auch alleine schon mal ums subjektive Sicherheitsgefühl. Das sollen sich Frauen natürlich, wie die Frau Klawischnik sagt, am Abend nicht fürchten, auch wenn sie durch eine dunkle Gasse gehen.
Ja, aber Herr Scheibner, wenn wir uns da die letzten Innenminister anschauen, zum Beispiel Wolfgang Sobotka, ÖVP, Herbert Kickl, FPÖ, dann Karl Nehammer, ÖVP. Also das sind alle wenig für Streichelpädagogik bekannt. Und dennoch gibt es Frauen, die sich am Wiener Räumernplatz offensichtlich nach 1920 und nicht mehr allein unterwegs sein trauen. Warum?
Ja, und ich glaube, genau dieser Umstand ist nicht akzeptabel. Der ist aber jetzt nicht durch die jetzige Statistik und durch die wirklich unglaublichen Vorfälle der letzten Tage und Wochen bekannt geworden, sondern das zieht sich ja schon seit einigen Jahren. Man hat es leider immer wieder negiert oder verharmlost. Es ist nun gar nicht so lange her, dass auch die Bezirksvorstehung vom Favoriten gesagt hat, das ist alle eine Verunglimpfung des Bezirks, unser lebenswerter Bezirk etc. etc. Und es geht jetzt nicht nur um Menschen, die halt einen Tag oder mal kurz auf ein Eis nach Favoriten fahren wollen, sondern es geht um Menschen, die zum Teil schon seit Jahrzehnten dort leben und sich jetzt nicht mehr sicher fühlen in der eigenen Heimat. Und das ist ganz einfach nicht akzeptabel. Das ist nicht nur eine Sache des Innenressorts, da sind ganz andere Dinge, über die wir wahrscheinlich noch reden müssen, auch hier relevant. Aber natürlich auch geht es um das objektive, aber auch das subjektive Sicherheitsgefühl, dass Sicherheitskräfte präsent sein müssen. Ich verstehe nicht, warum man nur so, das ist wie beim Terrorismus. Ja? Man braucht ganz einfach eine Präsenz von Sicherheitskräften, dass klar ist, wenn du dort etwas machst, wirst du zumindest sofort in deine Schranken gewiesen. Und wenn das nicht passiert, bis da jemand anruft und bis dann wer kommt, ist die Straftat schon längst wieder vorbei. Das ist ganz einfach nicht akzeptabel.
Ja, aber was ich den Innenminister schon umhängen darf, denn wenn man sich so wie Frau Mittelstädt umhört in Favoriten, dann hört man, da gibt es in etwa so viele Bewohnerinnen und Bewohner wie die Stadt Linz, aber nicht mal halb so viele Polizisten. Ja. Und das ist aber schon Innenminister am Ressort.
Das ist Innenminister und das ist natürlich auch die Stadt Wien, die da zuständig ist. Ja. Ich sage, wenn die Kapazitäten nicht ausreichen, dann kann man auch private Sicherheitsinstitutionen, das wird auch in anderen Ländern so gemacht, ich sage jetzt keine Bürgerwehren, sondern wirklich Sicherheitsorganisationen, die auch überprüft werden, dass man auch das entsprechend einsetzt. Das wäre sehr sinnvoll, glaube ich. Da muss man das Geld in die Hand nehmen. Aber die Sicherheit muss uns das wert sein. Also man muss ja umfassend denken, weil wenn wir heute drauf kommen, dass wir zu wenig Polizisten haben, bis die ausgebildet sind und wirklich in einer ausreichenden Zahl vorhanden sind, das dauert Jahre. Diese Zeit haben wir nicht, wir müssen sofort handeln.
Das stimmt, als es dann geheißen hat, von blauer und von türkiser Seite einen Favoriten, einen Wahnsinn-Gewalt-Hotspot, hat es ihm dann von der anderen Seite geheißen, Witz, da verunglimpft man diesen Bezirk. Und die Stadt Wien hört man jetzt auch relativ selten zu diesem Thema.
Naja, ich glaube, dass das schon eine allgemeine Erkenntnis ist, also dass wenn Ressourcen fehlen, dass man die auch wirklich zur Verfügung stellt. Ja. Also dass natürlich der ganze Bezirk dann irgendwie als unsicheres Terrain irgendwie bezeichnet wird, das kann ich schon nachvollziehen, also dass man das nicht so auf sich sitzen lassen möchte. Es gibt Hotspots und die gibt es nicht nur in Favoriten, die gibt es auch im Übrigen in anderen Städten, die gibt es quer durchs ganze Bundesgebiet, ob das jetzt Villach ist oder Innsbruck ist. Also es gibt überall Hotspots, wo man irgendwie sagen kann, also da gehört Polizeipräsenz her und da gehören unter Umständen auch gewisse Gruppen beobachtet, perlustriert und unter Umständen nach Hause geschickt oder vielleicht einmal vorläufig auch festgenommen werden, wenn sie gegen Gesetze verstoßen, zum Beispiel gegen Waffentrageverbot. Ja. Also ich glaube, da geht es jetzt nicht um Law and Order, sondern ich glaube, das subjektive Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung erfordert das einfach. Ja.
Ja, darüber müssen wir sprechen. Wir werden dann auch noch über die Kriminalitätsstatistik sprechen. Wer sind denn da jetzt quasi diese Kriminellen? Da gibt es Erkenntnisse und dann werden wir auch sprechen. Frau Klawischnik hat es so ein bisschen angesprochen. Muss man jetzt wirklich die Strafmündigkeit senken? Die ist ja derzeit bei 14 Jahren. Was bringt eigentlich dieses Messerverbot? Es geht spannend weiter. Bleiben Sie bei uns. Wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück bei Wild umstritten, heute mit Katharina Mittelstädt vom Standard, zum ersten Mal bei uns Herbert Scheibner, ehemaliger Verteidigungsminister, und Eva Klawischnik. Wir sprechen gerade über die Kriminalitätsstatistik, die ist heute veröffentlicht worden und, surprise, surprise, sind irgendwie dann auf den Räumerplatz in Wien Favoriten gekommen. Herr Scheibner, jetzt haben Sie gemeint, da müsste man auch private Firmen, wie darf man das verstehen? Es gibt zu wenig Polizistinnen und Polizisten in Favoriten, das weiß man. Aber was sollten da private Firmen dann tun?
Ja, Sicherheitsfirmen, die dort präsent sind, wenn man im ersten Bezirk Juweliere absichern kann, dann kann man auch solche Hotspots vielleicht nicht total absichern, aber zumindest Präsenz zeigen.
Wer sollte das tun? Ja,
zum Beispiel die Stadt Wien oder das Innenministerium. Das ist, glaube ich, machbar.
Ist das machbar, denken Sie?
Ich denke schon, ja. Also man kann solche hoheitlichen Aufgaben durchaus auch an Private delegieren. Ja. Ich weiß nicht, ob dann alle Möglichkeiten, also natürlich hat das Gewaltmonitor hat die Polizei, ja, aber Präsenz jedenfalls, also das ist jedenfalls möglich.
Aber das ist nicht ein Argument, weil wenn ich jetzt zum Beispiel an die Wiener Linien denke, da gibt es ja auch einen Sicherheitsdienst, der eigentlich privat gestellt wird, wo Kolleginnen und Kollegen eben auf die Sicherheit im Betrieb schauen. Sollte die Stadt Wien mehr tun?
Ja, also wir haben auch mit dem Bezirksvorsteher gesprochen von Favoriten, von der SPÖ, der sagt natürlich, das Innenministerium ist am Zug, weil eben Favoriten so viele Einwohner wie Linz, aber nur halb so viele Polizisten, also der schiebt das quasi auf den. Aber also Faktum ist, vor Ort mit jedem, dem man spricht, sagt, es bräuchte Polizeipräsenz. Das ist mal das Erste, was die sich alle wünschen oder eben auch vor allem auch viele Frauen als Wunsch geäußert haben, damit sie sich eben sicherer fühlen, wenn sie am Abend nach Hause gehen.
Das ist wieder ein Klassiker, dass da die Verantwortung gegenseitig hin und her geschoben wird. Also das ist das Letzte, was die Bevölkerung irgendwie sehen will, dass der eine mit dem Finger auf den anderen zeigt. Also das ist wieder wirklich typisch für Österreicher, also für diese Kompetenzfragen Bund, Stadt Wien. Also ich glaube, von dem haben wir genug gesehen, ja.
Ja, der Innenminister hat da schon einiges gesagt. Insbesondere fällt da auf, Frau Klawischnik, bleiben wir gleich bei Ihnen, dass Gerhard Karner das Strafalter herabsetzen möchte. Aber nicht nur das, hören wir da mal ganz kurz in den Ausschnitt. Das hat Gerhard Karner heute bei der Pressekonferenz gesagt.
Was passiert? Welche Konsequenzen haben auch Jugendliche, vor allem unter 14 Jahren, für ihr Verbrechen, für ihr Tun? Auch diese Diskussion werden wir vorantreiben und wir werden hier Mitte, Ende April auch entsprechende Vorschläge präsentieren. Auch hineinpassend in dieses Thema, weil wir das auch gesehen haben, dass beim Thema Jugendkriminalität das Thema Messer eine Rolle spielt, auch dass die Diskussion um das Messer- und Waffenverbot, auch diese Diskussion werden wir fortführen und entsprechende Vorschläge auf den Tisch legen.
Gut.
Also beim Waffen- und Messerverbot bin ich voll seiner Meinung. Ich glaube, das ist eigentlich ganz Österreich bis auf die FPÖ, die wollen das nicht. Aber ansonsten gibt es da breiteste Zustimmung. Wo ich wirklich noch kritisch bin, das ist bei der Herabsenkung des Strafalters. Selbstverständlich sind die Jugendlichen jetzt anders drauf als noch vor 20 Jahren. Also mit Social Media und mit all, was die auf ihren Kanälen, auf TikTok und so weiter sehen, auch an Gewalt sehen, das hat sich schon verändert. Aber wenn man sie ins Gefängnis steckt, hat man mit Sicherheit eine weitere Radikalisierung. Und das bedeutet dann, man wird auch mit Sicherheit dann auch weitere Opfer haben. Also man muss sich das wirklich überlegen, wie man mit dieser Gruppe umgeht. Natürlich kann man sich überlegen, die unter Umständen auch in geschlossenen Einrichtungen, aber das müssen jugendspezifische Einrichtungen sein. Auch in dem Sinn, dass man sie nicht weiter in die Kriminalität hineindrängt. Also das muss man sich wirklich sehr behutsam überlegen. Ja.
Aber weil Frau Glawischnik gemeint hat, die FPÖ sei gegen dieses Messerverbot, wissen Sie warum, Herr Scheibner?
Woher soll ich das wissen?
Nein,
nein, das weiß ich nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ich glaube, es ist jetzt nicht die Frage von Einzelmaßnahmen, die da jetzt das Gelbe vom Ei sein, sondern es ist ein Gesamtpaket ist jetzt notwendig aus den verschiedensten Bereichen. Ich verstehe nicht, warum das jetzt alles so lang dauert. Es wird wieder diskutiert am Monat und dann werden Pakete vorgelegt anscheinend und dann wird weiter diskutiert. Ich glaube, die Zeit haben wir jetzt nicht. Es ist schon versäumt worden in den letzten Monaten und Jahren. Jetzt soll man das zur Priorität machen und schnell und rasch Maßnahmen nicht nur diskutieren, sondern auch umsetzen. Und da ist dieses Waffenverbot sicherlich eine Möglichkeit. Und die Reduzierung des Strafalters, die habe ich schon vor mehr als 10 Jahren gefordert. Da war ich noch Abgeordneter. Da hat man auch gesagt, ja, der Scheibner will die Kinder einsperren. Natürlich nicht. Aber wir sehen, erstmal ist ein komisches Argument, man hat gesagt, das Wahlalter muss herabgesetzt werden, weil die Jugendlichen sind früher reif. Nur bei der Strafbarkeit gilt das nicht. Leider ist es aber auch so. Und es muss eine Reaktion geben auf die Straftat. Also gerade auch bei Jugendlichen, die aus anderen Kulturen kommen, wo das eine Einladung ist. Wenn der eine Straftat oder eine Tat begeht, von der er weiß, sie widerspricht der Norm hier und es gibt aber keine Sanktion, dann ist das eine Einladung, das wieder zu tun. Und dann wird das wieder machen und das eskaliert dann. Es muss eine Reaktion des Rechtsstaates auf eine strafbare Handlung geben. Das heißt ja natürlich nicht, dass man jetzt einen 12-Jährigen einsperrt. Aber ohne der Strafbarkeit kann ich dieses Signal nicht setzen, dass du, lieber Straftäter, Jugendlicher, du hast jetzt etwas gemacht, das akzeptieren wir nicht und es gibt eine Sanktion darauf. Das kann alles Mögliche sein, ja, aber die Sanktion ist eben nur möglich, wenn die Strafbarkeit besteht. Weil das ist also unannehmbar, dass da schwerste Straftaten begangen werden und die Kinder werden nach Hause geschickt, die Jugendlichen. Und dann kommt vielleicht irgendein Sozialarbeiter vorbei, aber man kann nichts verordnen, was wirklich dem Jugendlichen auch signalisiert, wir lassen das nicht zu, dass du so ein Verhalten an den Tag legst.
Da schauen wir zur Kriminalitätsstatistik.
Ich würde eines noch dazu sagen, es reicht aber, glaube ich, nicht dann, also bei diesen jugendlichen Straftätern oder bei diesen Kindern, 11, 12, 13-Jährige, nur diese Kinder anzuschauen, sondern da muss man das gesamte Umfeld anschauen. Da muss man bei den Familien auch ansetzen und das ist, glaube ich, mehr als nur Sozialarbeit und auch mehr als nur Strafen. Ich glaube, deswegen tagen ja auch diese Arbeitsgruppen und ich glaube, da können vielleicht auch sinnvolle Dinge herauskommen. Also, dass da in irgendeiner Form was passieren muss, das teile ich, aber man muss trotzdem ein bisschen behutsam damit umgehen. Wir wollen ja nicht zukünftige Kriminelle irgendwie produzieren, ja, in der Gesellschaft.
Man muss das sogar viel früher sein, ja. Ansetzen, viel früher. Denn, und das geht ja bis hin zu den Terroristen. Der November-Terrorist ist in Österreich sozialisiert worden. Das ist jetzt kein böser Immigrant, der dahergekommen ist und jetzt irgendein Gesellschaftsbild aus dem fernen Osten hier hereinbringt, sondern der ist hier aufgewachsen, der ist hier in die Schule gegangen, der hat hier einen Religionsunterricht genossen, einen islamischen, der ist in die Moschee gegangen. Und mit irgendwann ist er so weit radikalisiert worden in unserer Gesellschaft, dass er einen terroristischen Akt unternimmt. Und das sind Dinge, die ganz einfach auch hinterfragt werden müssen. Was ist hier falsch? Und das ist jetzt die Spitze des Eisbergs, eine sehr extreme. Aber da gibt es ja unterhalb dieser Schwelle eine ganze Reihe von Dingen, von Strömungen, von Bewegungen in Richtung Extremismus, die ganz einfach nicht nur diskutiert werden müssen und endlich auch einmal erkannt werden müssen als Gefahr für das friedliche Zusammenleben in unserer Gesellschaft, sondern dass auch Maßnahmen gesetzt werden müssen, und zwar auch wieder hybrid. Klar, wenn eine Straftat erfolgt, dann muss es Sanktionen geben. Aber auf der anderen Seite auch ein Angebot für die Integration gemacht werden. Das ist ja die letzten Jahrzehnte nicht passiert. Da gab es Utopien von einer wunderbaren multikulturellen Gesellschaft, die von alleine funktioniert. Das ist aber ein Irrtum. Und leider haben wir jetzt in vielen Bereichen die Rechnung dafür zu begleichen, für diese Fehlinterpretation. Aber das muss sich umdrehen. Man muss von Beginn an, vom Kindergarten an, über die Volksschulen, Schule klar machen, es gibt ein Angebot dieser Gesellschaft zur Integration, aber es gibt auch eine Verpflichtung dazu, sich selbst zu integrieren. Nicht unter Aufgabe der eigenen Kultur oder der eigenen Religion, aber es muss ganz einfach das Regelwerk hier in Europa und in Österreich eingehalten werden und innerhalb dieses Regelwerks ein Maximum an Toleranz und gegenseitigen Respekt.
Okay, Frau Mittelstädt, wir wollten zurück auf die Kriminalitätsstatistik schauen. Demnach entfallen 46% der Strafanzeigen, die da im letzten Jahr erstattet wurden, auf nicht österreichische Staatsbürger, 54% auf österreichische Staatsbürger, und die ausländischen Tatverdächtigen sind knapp 20% der Bevölkerung. Hier sehen wir, Rumänien ist da ganz vorne, Deutschland, Serbien, Syrien, Ungarn, Türkei, Slowakei, Afghanistan. Also beinahe jede zweite Anzeige entfällt auf einen ausländischen Tatverdächtigen. Wie kommentieren Sie das?
Ja, naja, also es gibt gewisse Gruppen, die sind in der Kriminalitätsstatistik überrepräsentiert. Mhm. Das wissen wir jetzt auch schon lange. Und ich glaube, da ist es halt auch wichtig, dass man eben dann auch nicht aufhört dabei, an dem Punkt, dass man irgendwie mehr Polizei fordert. Es gibt da, glaube ich, ganz viele andere Maßnahmen, die eben auch greifen müssen, weil eben zum Beispiel am Räumernplatz, also die Gruppe, die ja da irgendwie für Aufsehen sorgt, das ist eben eine Gruppe an jungen Männern zwischen 18 und 25, 30 vielleicht. Die sprechen Arabisch miteinander. Das sind zu einem gewissen Teil Flüchtlinge aus Syrien und aus Afghanistan. Und was die den ganzen Tag machen, ist dort herumlungern, weil sie halt eben einfach keine Beschäftigung haben. Also das ist ganz bestimmt eine große Aufgabe, auch eine integrative Aufgabe, eine Aufgabe für die Sozialarbeit, aber auch eine Aufgabe für die Politik. Wie geht man mit diesen jungen Männern um, dass die eben gar nicht auf die Idee kommen, dass sie den ganzen Tag herumlungern und eigentlich nichts anderes tun können, als irgendwie, dass man sie dabei beobachten kann, wie sie irgendwie ein bisschen Drogen dealen oder dann eben zu Kleinkriminellen werden. Also das ist dann eben diese Aufgabe, die noch hinzukommt, die eben eine Integrationsaufgabe auch ist.
Mhm. Frau Glawischneck, wie sehen Sie das? 46% aller Anzeigen entfallen auf nicht österreichische Staatsbürger?
Ja, es ist offensichtlich eine Tatsache, die lässt sich nicht leugnen, also dass die Kriminalität im zugewanderten Bereich höher ist als bei den sozusagen ansässigen Österreicherinnen und Österreichern. Ja. Also es hat wahrscheinlich verschiedene Ursachen. Also bei Rumänien ist es natürlich, Rumänien ist ein sehr armes Land. Also die Menschen, die hierher kommen, ich glaube, das ist vor allem auch im Bereich von Diebstahl und solche Dinge. Also es wäre auch interessant zu wissen, bei welchen Delikten, also wie man das zuordnen kann. Also dass Menschen, die aus Afghanistan kommen, also dass die natürlich einen ganz anderen kulturellen Hintergrund haben, was zum Beispiel die Rechte der Frau betrifft, ist, glaube ich, auch offenkundig. Also man kann diese Dinge nicht einfach schönreden. Ja, man muss sich mit dem auseinandersetzen, aber trotzdem unter Einhaltung von einem gewissen Respekt und trotzdem nicht ganze Gruppen automatisch kriminalisieren. Also die Deutschen sind hier Platz zwei, was mag ja verwundern. Ja. Was machen die irgendwie? Ja? Also, also kann man sich ja mal näher damit beschäftigen. Ist jedenfalls Stoff zur Diskussion. Ja.
Obwohl es zum ersten Mal in der Sendung sind, könnte ich mir vorstellen, dass Sie da einhaken würden, weil das hat man sich die letzten Jahre ein bisschen schön geredet. Kann das sein?
Das ist so, meiner Meinung nach auch, weil man, also Österreich, in Österreich ist das auch so, aber Deutschland ist ja da ein besonderes Vorbild gewesen dafür, dass man gesagt hat, solche Probleme, gerade wie Ausländerkriminalität, Extremismus in diesem Bereich darf man nicht ansprechen, sonst fördert man rechte Gruppen und rechte Parteien. Ich glaube, dass man extremistische oder extreme Ränder dann befördert, wenn man genau diese Probleme nicht anspricht und vor allem, wenn man sie nicht einer Lösung zuführt, weil das ist vielleicht der Unterschied zu extremistischen Strömungen. Sie sprechen dann vielleicht ein Problem an, aber haben keine Lösung dafür. Das heißt, das muss der Unterschied dazu sein. Aber wenn man das Problem nicht einmal ansprechen möchte, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es natürlich unzumutbar. Und ich hoffe, dass wir das jetzt einmal ad acta gelegt haben, dass man darüber nicht einmal reden darf, um nicht sofort als rechtsextrem oder als ausländerfeindlich abgestempelt zu werden. Man muss ganz einfach auch und Sozialarbeit ist sicherlich auch wichtig, aber man muss erkennen, dass man mit jemandem, der sozialisiert ist in einer Gesellschaft, wo es ganz einfach nur Gewalt, Auseinandersetzung zur Lösung von Problemen gibt, dass man mit einem Sitzkreis da keine Lösungen herbeiführt, sondern dass man auch hier erstens einmal versucht zu verhindern, dass solche Leute überhaupt in Massen zu uns kommen. Das ist ja vielleicht schon mal wieder an die Wurzel zu gehen. Und dann, wenn Sie hier sind, Ihnen auch klar macht, wenn ihr hier unser Gastrecht missbraucht, dann werdet ihr eine Konsequenz verspüren, nämlich die Härte des Gesetzes, und dann müsst ihr auch das Land wieder verlassen. Auch das ist ja so eine Angelegenheit. Wir haben ein Flüchtlingsrecht, das im Kern aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg stammt, als diese Fluchtbewegungen gewesen sind. In den 60er Jahren hat man es dann noch einmal adaptiert, und seitdem ist das unverändert und darf auch nicht angesprochen werden, weil da sind vor allem verschiedene NGOs und Anwälte, die ein gutes Geld damit machen, auch damit verantwortlich. Warum ist das sakrosankt? Ich habe jetzt ein Regelwerk, das auf die heutigen Bedürfnisse überhaupt nicht mehr anwendbar ist, weil wenn wir wirklich eine Flüchtlingsbewegung haben, wie Bosnien damals in den 90er Jahren oder jetzt die Ukraine, dann können wir dieses Flüchtlingsrecht gar nicht anwenden, weil das viel zu langsam ist und nicht adäquat ist. Und wenn wir ein Recht
wir reden über Bulgarien, Rumänien und Deutschland. Nein, die führen die Spitze der Ausländerkriminalität an. Und das ist jetzt
wir reden auch über die Probleme machen. Das sind, also wir haben jetzt gerade über islamistischen Terror zuerst und auch über die
Straftäter geredet. Die Bulgaren waren da nicht geredet. Auf der Liste,
sage ich so. Die Bulgaren und das sind nicht die Deutschen. Ja. Wobei bei den Deutschen ist die Frage, welchen Hintergrund sie haben. Das ist ja auch bei den Österreichern in der Statistik ja nicht umfasst, welcher Migrationshintergrund
hier. Aber gut, bevor ich habe noch ein drittes Thema, das ich noch gerne unterbringen möchte. Darum erlaube ich mir, das jetzt mal ganz kurz zu unterbrechen. Und da schauen wir eben noch zu diesem abschließenden Thema. Angesagte Revolutionen, die finden tatsächlich nicht statt. Es gibt keine kommunistische Übernahme der Festspielstadt Salzburg, immerhin Österreichs viertgrößte Stadt. Der SPÖ-Kandidat Bernhard Auinger, der holt klare 63%, KPÖ-Plus-Kandidat Kai Michael Dankl nur, das ist natürlich unter Anführungsstrichen gemeint, 37%. Frau Klawischnik, alle Parteien haben dazu aufgerufen, Herrn Auinger, den SPÖ-Kandidaten, zu wählen, außer den Grünen. Warum? Und sind Sie jetzt enttäuscht?
Nein, also ich glaube erstens, dass diese Aufrufe von Parteien an ihre Wählerinnen und Wähler nicht mehr funktionieren. Ich glaube, das haben sich die Salzburgerinnen und Salzburger schon wirklich sehr, sehr selbstständig ausgesucht, wen sie da jetzt zum Bürgermeister wählen. Ich habe das sehr genau beobachtet. Auinger hat einen sehr guten Wahlkampf gemacht, also mit viel Erfahrung sozusagen sich präsentiert. Dankl hat ein bisschen eine populistische Schlagseite auch gehabt. Und er hat sich, glaube ich, mit dieser zentralen Frage, wie er diesen Kommunismus definiert, von dem man sich in keinster Weise wirklich verabschieden möchte. Er hat vom demokratischen Kommunismus gesprochen, also den gibt es auf der ganzen Welt in dem Sinn nicht, weil Kommunismus per se nur dann funktioniert, wenn du die Freiheiten des Individuums einfach einschränkst. Ja? Und ich glaube, das haben sich die Salzburger und Salzburgerinnen schon gut überlegt, warum sie da einen Auinger gewählt haben. Und der hat im Übrigen Leihstimmen bekommen. Also Babler braucht jetzt auch nicht große Luftsprünge machen, sondern da sind mit Sicherheit auch viele Leihstimmen.
Andreas Babler war dann gestern in Salzburg, hat sich dann gefreut mit Bernhard Auinger. Interessant war dann, was Bernhard Auinger heute am Morgen im Ö1 Morgenjournal gesagt hat. Er hat nämlich gleich eine kleine Botschaft quasi für Andreas Babler offensichtlich im Gepäck gehabt. Bernhard Auinger sagt da, dann zeigt dieses Ergebnis ja auch, dass die SPÖ neben einer starken linken Partei wie jetzt der KPÖ bestehen kann. Ich glaube, man darf da nicht den Fehler machen, noch weiter nach links zu rücken, Frau Mittelstädt. Das ist eine Ohrfeige für Babler.
Mehr oder weniger, wobei ich glaube, der Herr Auinger auch davor nicht aufgefallen ist, dass er jetzt quasi dem linken Flügel der SPÖ angehören würde. Also ich glaube, er war auch davor eher im Team Doskozil, wenn man so möchte. Aber ja, das ist natürlich irgendwie ein großes Problem für Andreas Babler jetzt schon seit längerer Zeit, dass ihm laufend ausgerichtet wird aus allen möglichen Ecken Österreichs und den unterschiedlichsten Organisationen innerhalb seiner Partei, dass dieser Linksruck vielen eben nicht so schmeckt. versucht das wegzureden, aber auch in den Umfragen, wenn man es sich anschaut, momentan gibt es ja keinen Höhenflug oder nichts, das er vorlegen könnte, um die Gemüter wieder zu besänftigen.
Es hat man, Herr Scheiber, sogar in der Presse auch gelesen, dass Andreas Babler versuchen würde, die KPÖ links zu überholen. Wie sehen Sie das denn? Kai-Michael Dankl, den sehr talentierten Politiker, der irgendwie trotzdem gerne Kommunist sein will. Andreas Babler, der auch meint, jetzt gerade aktueller Plan, Transformationsfonds für die österreichische Wirtschaft, 20 Milliarden Euro. Wer ist das, linker Dankl, Babler?
Also ehrlich gesagt ist das nicht mein Kernanliegen, wie links die österreichische Politik sein soll oder sein kann. Ich glaube, wir brauchen eher eine gute Mitte, um gerade die Probleme, über die wir vorher diskutiert haben, zu lösen und mit einer kommunistischen Wiedergeburt im politischen Sinne haben wir da, glaube ich, nichts am Hut. Mich wundert es, welche Hype da gemacht worden ist, um diese kommunistische Kandidatur und die Möglichkeiten, die es da geben würde und die Hoffnung, vielleicht auch auf der Bundesebene so etwas zu machen. Also die Demokratie ist aber, wie man sieht, stark genug, das auch entsprechend dann zu entscheiden. Ich glaube, es wäre undenkbar, wenn eine Partei im rechten Spektrum sich so wenig abgrenzen würde oder so halb abgrenzen würde vom Rechtsextremismus oder vom Nationalsozialismus, wie das die KPÖ Plus von den unsäglichen Kommunisten und den Gräuel des Kommunismus getan hat. Also das wäre undenkbar gewesen, da lässt man das zu. Also das ist schon ein bisschen merkwürdig, aber wie gesagt, die Probleme im linken Spektrum sind mir jetzt nicht so wichtig. Soweit ich weiß, hatte ja der Kollege Babler Auftrittsverbot in Salzburg während der Wahl und ist ein bisschen merkwürdig, dass er jetzt ein bisschen von diesem Triumph da auskosten möchte.
Naja, er ist der Parteichef, der darf sich schon freuen. Man hat
er darf sich natürlich freuen, aber man muss überlegen, wie seine Partei eigentlich, die ja eine wichtige Rolle spielen sollte, aber hier in Österreich, gerade in der Zeit, Mitte des
Spektrums. Eine letzte Frage noch, weil Frau Mittelstädt das angesprochen hat. KPÖ bundesweit, spielt das eine Rolle oder ist das so ein Phänomen auf den Personen wie LKK, Kai-Michael Dankl?
Also die 4%, das ist fraglich. Also 3, 4, 5 ist möglich. Aber was wir jedenfalls uns anschauen müssen, ist, ob es nicht die Möglichkeit von einem Direktmandat im Regionalwahlkreis Graz-Umgebung gibt. Okay. Durch diese Neuordnung der Wahlkreise, das hat es früher zu unseren Zeiten noch nicht gegeben, aber das ist jetzt so, dass ein Direktmandat durchaus möglich wäre. Das würde bedeuten, dass die KPÖ dann mit einem und vielleicht sogar Salzburg, was ich aber eher weniger glaube, mit einem zweiten Mandat, ohne die 4%-Hürde zu überschreiten. Das wäre eine Premiere im österreichischen Nationalrat, sowas haben wir noch nie gehabt, aber es ist möglich. Ja? Also soll man nicht aus dem Auge verlieren.
Das werden wir garantiert nicht tun und hoffentlich auch mit Ihnen, unseren Gästen. Vielen herzlichen Dank, Katharina Mittelstädt. Vielen herzlichen Dank, Eva Glawischny. Vielen herzlichen Dank, Herr Bescheidner. Schön, dass Sie da waren. Danke auch an Sie. Morgen bitte unbedingt Eishockey schauen. Der KAC kann bereits in das Finale der Eishockey League einziehen. Ab 19.05 Uhr sehen Sie Spiel 4, KAC gegen Pustertal. Am Mittwoch sind wir dann wieder in gewohnter Qualität zurück. Dann mit PR-Expertin Silvia Grünberger, mit Publikumsliebling Alfons Haider und mit der ehemaligen Gesundheitsministerin Andrea Gdolski. Bis Mittwoch, 21 Uhr.